So, Freunde der Sonne, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Wir starten heute in Folge 114 und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, was du tun kannst, wenn du einen Gegner hast, der versucht, dich mit seinem Verhalten aus dem Konzept zu bringen. Vielleicht ist dir jemand oder kommt dir gerade jemand in den Kopf? Vielleicht denkst du gerade an einen bestimmten Feind oder einen bestimmten Gegner, den du mal gekämpft hast und denkst dir, ja, genau, irgendwie hat er mich mit seinen ganzen Finden und Bewegungen schon beeinflusst, obwohl man das natürlich versucht, von sich abprallen zu lassen. Aber nur, weil du dir wünschst oder weil du dir auf bewusster Ebene auch einredest, dass das Verhalten deines Gegenübers nichts mit dir macht, heißt das noch lange nicht, dass die vor allen Dingen gehirnbasierten Strukturen in deinem Unterbewusstsein nicht trotzdem in deinem Fall dann leider negativ davon beeinflusst werden können. Und ich habe vor kurzem ein Instagram-Reel dazu gemacht. Da kannst du auch super gerne mal reinschauen und ja, habe das Thema einfach mal so angeteasert und das ist bei euch wirklich gut angekommen, so dass ich mir gedacht habe, okay, ich habe im Podcast auf jeden Fall noch die ein oder andere Minute länger Zeit, über das Thema zu sprechen, als jetzt auf den ganzen Social Media Kanälen und deswegen werden wir heute genau darüber sprechen. Ich stelle dir einen bestimmten Bereich, nämlich deinen Thalamus vor. Und welche Rolle der Thalamus spielt, wie man ihn trainieren kann, Fett in Klammern, auf individuelle Art und Weise, aber dass du da auf jeden Fall schon mal einen Einblick bekommst, was alles möglich ist und welche Aufgaben dein Thalamus alles hat oder alles bewältigen muss, bewältigen darf. Darüber wird es in Oder darum, nicht darüber, darum wird es in der heutigen Folge gehen. Und ich freue mich mega, mit dir darüber zu sprechen, weil das auch ein sehr spezifisches, in Anführungszeichen, Problem ist, beziehungsweise eine sehr spezifische Anforderung, die man wirklich auch visuell gut in den Kampfsport interpretieren kann. Ich habe ja häufig Folgen, wo ich eher grob, sage ich mal, was über das Nervensystem und über das Gehirn erzähle, wo man sich dann natürlich auch individuelle Kampfsituationen vorstellen kann. Aber ich denke, jeder von uns, der schon mal auf einem Wettkampf unterwegs war, hat vielleicht nicht unbedingt gegen jemanden gekämpft, der sehr hibbelig, dynamisch und irgendwie so ein bisschen, ja, aufbrausend war gekämpft, aber wir haben mindestens alle schon mal jemanden in der Art gesehen oder haben vielleicht sogar mal ein Interview von einem Profikampfsportler gehört, der gesagt hat, ey, der hat mich damit wirklich aus dem Konzept gebracht. Das geben die allerwenigsten zu, öffentlich, aber hinter den Kulissen schaut es da an der einen oder anderen Stelle ganz anders aus. Bevor wir aber jetzt endgültig in die neue Folge starten, habe ich noch zwei Sachen, die mir auf der Seele brennen, über die ich mit dir, wie gesagt, bevor wir starten, auf jeden Fall nochmal sprechen möchte. Und die eine Sache ist natürlich nochmal der Hinweis auf das Neuroathletiktrainingsseminar. Am 6.6., also quasi kommende Woche, am kommenden Wochenende und der Neuro Performance Day am 7.6., also genau heute in einer Woche. Wenn du eher in den fachlichen Bereich rein willst und sagst, hey, ich möchte auf jeden Fall zu dem Thema Neurologie, Neuroathletiktraining, auch neurologische Hintergründe, die du als Trainer mit in dein Gym nehmen kannst, die du aber auch als Athlet mit in deine Trainingspraxis nehmen kannst, die du als Physiotherapeut, Osteopath, Athletiktrainer, ihr seid alle herzlich willkommen, mit in deine Arbeit integrieren willst und sagst, ey, ich will mir das nicht einfach irgendwo abgucken, sondern ich will auch wirklich die Mechanismen dahinter verstehen, dann ist das Seminar natürlich eine Top-Adresse. Wenn du selber Athlet bist und sagst, boah, Lara, ich sehe deine Beiträge, ich höre deinen Podcast, ich sehe und höre da total viel, aber irgendwie kann ich mir nicht ganz so, ja, die Aktivität oder das Training dahinter vorstellen, dann kann ich dir nur den Neuro Performance Day wirklich ans Herz legen. Das ist direkt der Sonntag danach am 7.6. Und ich habe den Neuroperformance Day in zwei unterschiedliche Abteilungen aufgeteilt. Das heißt, wir werden mit BJJ beginnen, also mit spezifisch BJJ und Boden, und werden dann MMA und Stand-up machen oder andersrum. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich die Reihenfolge jetzt gemacht habe. Aber du findest alle Infos dazu auf meiner Internetseite, sowohl zum Seminar als auch zum Neuroperformance Day. Und ich verlinke dir beide Seiten nochmal hier. Also es wird jetzt der letzte Call-out quasi sein für das Seminar und für den Neuroperformance Day, weil danach werde ich auch irgendwann die Teilnehmerlisten schließen, um dann dementsprechend alles Organisatorische auch noch umsetzen zu können. Das war Punkt Nummer eins, der mir noch auf der Seele gebrannt hat. Und Punkt Nummer zwei ist, dass ich dich nochmal ein bisschen sensibilisieren möchte. Und zwar kommt das Thema Neuroathletiktraining ja jetzt auch immer mehr in den Kampfsport rein. Dadurch, dass Ilia Topuria dieses Brockschnur-Video geteilt hat und auch immer mehr neurologische Aspekte auf gewissen Kampfsportseiten kommuniziert werden und man gewisse Athleten im deutschsprachigen Raum auch sieht, die damit arbeiten oder die versuchen, damit zu arbeiten, weil manchmal sieht das nicht ganz so professionell aus, wie es eigentlich aussehen sollte. Ich will mir aber auch kein vorschnelles Urteil bilden, weil ich nicht weiß, was hinter den Kulissen alles gemacht wurde, gemacht wird, und kenne einfach die Hintergrundinformationen nicht. Aber alles das, was ich manchmal so auf Social Media sehe, wirkt für einen Trainer aus meiner Bubble sehr unprofessionell, aber erzeugt natürlich super viel Aufmerksamkeit bei dir beispielsweise als Kampfsportler. Damit will ich nicht sagen, dass du dich jetzt persönlich leicht beeinflussen lässt. Bitte nicht falsch verstehen. Social Media lebt nun mal wirklich von Aufmerksamkeit und von Clickbait und von Lichtern und Farben und hier, ich bin der Allergeilste. Ich verstehe das Spiel dahinter schon. Aber nicht alles, was du rund um das Thema auf Social Media siehst, hat auch wirklich Qualität. Und nur weil irgendwo ein Licht blinkt oder weil jemand den Kopf dreimal nach links oder rechts dreht oder auf irgendwelche Farbkombinationen reagiert oder irgendwelche Brillen trägt oder irgendwelche Laserpointer an der Stirn hat, heißt es noch lange nicht, dass es gezieltes Neuroathletiktraining ist. Ich arbeite auch mit Farbbrillen, ich arbeite auch mit Laserpointern und ich kann dementsprechend, würde ich mal behaupten, sehr gut einschätzen, wann diese Tools auch wirklich Sinn machen. Und häufig werden dann diese Sachen assoziiert mit, du musst nur das und das machen und dann bist du automatisch fokussierter, beweglicher. So Neurohacks quasi. Aber du darfst verstehen, und das ist nochmal so ein wichtiger Punkt, den ich jetzt vor der Folge auch noch einfach mal rauslassen will. Du darfst verstehen, dass dein Nervensystem, wie der Name schon sagt, ein System ist, was auch von anderen Faktoren abhängig ist. Und nicht nur eine Sache, ich trage irgendwie, keine Ahnung, ständig einen Atemgurt oder dreimal am Tag ein Atemgurt und schon verändert sich mein ganzes Leben, sondern dass es wirklich nachher darauf ankommt, dass das Gesamtkonzept Athlet stimmig ist. Du kannst noch so geiles Neuroathletiktraining machen, wenn du ein beschissenes Krafttraining hast, wenn du eine beschissene Regeneration hast, wenn du eine beschissene Ernährung hast, wenn du beschissene Gedanken auf psychologischer Ebene hast, dann wird dir auch keine Farbbrille und keine Lichterkombination helfen, das irgendwie an die Seite zu schieben. Und es geht auch nicht darum, Dinge zu reparieren. Häufig bekomme ich irgendwie mit, dass Leute sagen, ey, ist dann irgendwie was in meinem Gehirn oder in meinem Nervensystem kaputt oder funktioniert nicht richtig? Auf gar keinen Fall. Also ich würde nie sagen, dass etwas kaputt ist oder dass etwas nicht richtig funktioniert. Wenn wir uns einfach mal die Visualisierung von dem Datenblatt wieder hervorrufen, welches ich in den letzten Folgen ja auch immer wieder beschrieben habe, dann ist es einfach so, dass dein Gehirn basierend auf den Informationen, die es hat, durch den sensorischen Input, ne, deine Augen, Gleichgewichtssystem, Innenwahrnehmung, durch deine Erfahrungen, durch deine Erwartungen, ein gewisses Verhalten erzeugt. Und Unser Neuroathletiktrainer Yassin, bei dem ich die Ausbildung hier in Deutschland gemacht habe, der hat auch immer so schön gesagt, Verhalten ist das Gehirn auf der Suche nach dem richtigen Stimulus. Irgendwie so in die Richtung war das. Und das ist ein sehr, sehr richtiger und sehr, sehr wichtiger Satz. Bei dir ist etwas nicht kaputt im Vergleich zu wem denn auch, ne? Und bei dir ist auch nicht irgendwas nicht richtig, sondern es geht darum zu schauen, wie kriegen wir das gesamte System, in meinem Fall mit meiner Expertise über das Nervensystem, so trainiert, dass Bewegungen schmerzfrei, kräftig, präzise sind, dass du dich wie, ne, in Bezug heute zu dem Thema nicht von deinem Gegner ablenken lässt, sondern es geht wirklich darum, dem Gehirn Dinge anders beizubringen, die es gerade einfach mit dem Stimulus, den es hat, nicht verarbeiten kann, weil neue Dinge gelernt werden müssen, weil andere Schwerpunkte gesetzt werden müssen. Und wie gesagt, nochmal kurz, nicht alles das, was blinkt, ist Neuroathletiktraining. Und nicht jeder, der irgendwas mit sich trägt, was fancy aussieht, ist unbedingt zielführend. Manchmal fühlt sich das ein bisschen an wie der Kampf gegen Windmühlen. Weil ich auf meinem Kanal, ich könnte es auch ganz anders machen. Und natürlich kann man sich berechtigterweise die Frage stellen, ja Lara, dann mach's doch auch, um mehr Aufmerksamkeit für das Thema zu bekommen. Aber am Ende des Tages bin ich immer noch der Meinung, dass jeder Trainer auch noch sein Gesicht wahren sollte. Und ich will beim Zähneputzen abends in den Spiegel gucken und denken, ich habe den Leuten keinen Scheiß verkauft, nur um das Thema irgendwie voranzubringen, sondern ich will wirklich mit Qualitätscontent in Verbindung gebracht werden. Und ich würde mich quasi selber betrügen, wenn ich jetzt eine rote Brille aufsetzen würde und sagen würde, ey Leute, das ist die perfekte Aktivierung für euer Mittelhirn. Ihr werdet nie wieder Schmerzen bei Bewegungen haben, wenn ihr eine rote Brille tragt. Das funktioniert bei einigen Athleten tatsächlich ziemlich gut. Das wird aber auf gar keinen Fall für alle funktionieren. Und vor allen Dingen kann das einige Leute auch echt noch brutal schlechter und noch brutal schmerzhafter in ihren Bewegungen machen als zuvor. Und da muss am Ende des Tages jeder für sich selber entscheiden, in welchem Team will ich mitspielen. Ich will aber einfach, dass du eine gewisse Awareness, um das mal so englisch-denglisch auszudrücken, dafür aufbringst, dass, ne, da kommen wir zu dem Satz wieder zurück, nicht alles das, was blinkt, ist Neuroathletiktraining. So, jetzt habe ich meine beiden Punkte auf jeden Fall nochmal genannt. Wir werden jetzt in die neue Folge starten. Fokus auf den Thalamus und was passiert, wenn der Gegner oder was sollte nicht passieren, wenn der Gegner versucht, dich mit seinen Tricks und Faxen, die er zieht, versucht, aus dem Konzept zu bringen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Folge und wir starten rein. Let's go! Wir entfernen uns heute so ein bisschen von dem Hirnstamm, den wir ja sehr oft in sehr vielen Folgen mit reinnehmen, weil er auch eine ja wirklich ja effektive oder eine wirklich wichtige, effektive und wichtige Aufgabe für unser Nervensystem hat. Der in Anführungszeichen unterbewusste Teil, also das sogenannte Old Brain, was auch teilweise noch als Reptiliengehirn bekannt ist, ist ja die Ausgangssituation oder der Fokuspunkt für neurozentriertes Training. Das heißt, wir haben in der Vergangenheit viel über den Hirnstamm gesprochen, wir haben über das Mittelhirn und Augenliegestütz gesprochen, wir haben über die Pons gesprochen, über die Medulla oblongata, also alles Teile des Hirnstamms. Wir haben teilweise auch über das Kleinhirn gesprochen, was das ABC von Bewegung macht, also Accuracy, Genauigkeit, Balance und Koordination. Und wir verlassen den unteren Teil mal ein bisschen und stolpern jetzt so langsam in die Sphären von Kortex und Bewusstsein ein. Und zwischen unserem Bewusstsein und unserem Unterbewusstsein liegt ein Bereich, der für unsere Thematik heute wirklich spannend ist, nämlich der Thalamus. Der Thalamus liegt in deinem Zwischenhirn und setzt sich aus mehr als 100 Kerngebieten zusammen, die teilweise wirklich ausgeprägte Verbindungen zu deinem Neokortex aufweisen, also wirklich auch in die, was ich will nicht sagen, die wichtigen Kortexstrukturen gehen, weil die anderen Strukturen im Kortex oder die anderen Kortexbereiche sind genauso wichtig wie der Neokortex. Aber der Thalamus ist wirklich eine zentrale Steuer- und Filterfunktion, die in unfassbar viele Prozesse involviert ist. Du kennst den Input, Interpretations, Output, also das Modell von Input, Interpretation und Output. Jetzt habe ich gerade kurz auf dem Schlauch gestanden. Das heißt, Neuroathletiktraining beschäftigt sich mit dem Input, also was kommt an Informationen rein, wie werden diese Informationen von deinem Nervensystem bewertet und der Output ist nachher dein Verhalten in Form von Bewegung oder halt auch in Form von mentalen Prozessen. Und dein Thalamus ist, wie gesagt, in super viele Prozesse involviert, weil alle sensorischen Informationen, natürlich gibt es jetzt hier ein außer Geruch passieren deinen Thalamus. Deshalb wird er teilweise auch in der Literatur als sensorischer Thalamus bezeichnet, weil er halt alles an sensorischen Informationen, ne, außer halt Geruch, bewertet und den dementsprechenden Bereichen auch eine gewisse Relevanz zuordnet. Und der Thalamus kommuniziert mit allen Bereichen deines Gehirns und wird deshalb auch als Pförtner zum Bewusstsein oder ja, wird als Pförtner zum Bewusstsein bezeichnet. Was ist denn heute los? Heute mal keine Stichpunkte gemacht irgendwie und schon habe ich zwischendurch einen Hänger. Und diese Bezeichnung Pförtner zum Bewusstsein sagt dir ja an der Stelle schon einiges darüber aus. Das heißt, alle Informationen, die auch über den Hirnstamm von unserem Gehirn generiert werden, kommen dann in den Thalamus, wo eine sehr wichtige Frage beantwortet wird, nämlich was ist wichtig und was nicht. Und das heißt quasi auch, dass der Thalamus mit dafür verantwortlich ist. Ne, wir denken im System, der Bereich macht das nicht komplett alleine, aber er ist mit dafür verantwortlich, wo du deine Aufmerksamkeit zielgerichtet hinbewegen kannst. Ne? Und jetzt stell dir mal die Situation vor, ob auf der Matte, im Cage oder im Ring. Dein Gegner fängt an, wilde Bewegungen zu machen. Die meisten wollen dann ja auch irgendwie mit der Mimik noch ein bisschen spielen und unfassbar böse gucken oder ne, machen dann total atypische Bewegungen in den ersten Sekunden. Vor allen Dingen, wenn du dir einen gewissen Gameplan erarbeitet hast und denkst dir dann so, heilige Scheiße, der macht komplett was anderes, kann das natürlich dafür sorgen, dass du innerlich unruhig wirst und dass du seine Bewegungsabläufe natürlich erst einmal nicht richtig einschätzen kannst, weil du nicht damit gerechnet hast, dass er jetzt quasi diese Art von Kampfstil fährt. Ne? Das ist dann teilweise sehr spazzy, also sehr. Wie kann man Spazzy übersetzen? Das Wort kommt ja so aus der BJJ-Welt. Sehr überdreht. Das ist wirklich überdreht. Also Spazzy, muss ich auch wirklich sagen, interpretiere ich persönlich jetzt mit keiner sehr positiven Eigenschaft, weil ich selten Leute gesehen habe, die super Spazzy und sehr technisch dabei sind. Da gehen manchmal wichtige Technikkörner drauf, dafür, dass jemand meint, sich 37 Mal um seine eigene Achse drehen zu müssen. Und wenn dein Gehirn an der Stelle jetzt die Aufmerksamkeit nicht gezielt auf das Wesentliche lenken kann, kann es dazu führen, dass diese Verunsicherung, die du spürst, sich dann auch in deinen Bewegungen bemerkbar macht. Und das wollen wir an der Stelle natürlich vermeiden, beziehungsweise so niedrig halten, dass deine Entscheidungen, dein Gameplan und alles das, was du dir für das Match vorgenommen hast, nicht völlig über Bord geworfen wird. Und wenn wir nochmal zurückkommen zum Thalamus, dann hat der Thalamus drei Kerntypen. die sogenannten Relaiskerne. Diese Kerne leiten quasi alle sensorischen Informationen der gegenüberliegenden Körperseite, außer wie gesagt Geruch, detailliert und geordnet an den Kortex. Und wenn ich jetzt sage geordnet, dann stell dir das bitte nicht wie so ein Aktenkoffer vor, wie so von A bis Z, sondern wirklich der Priorität halber geordnet. Also was ist jetzt wirklich wichtig und was eher nicht? Und dementsprechend sind diese Relaiskerne auch an der Diskriminierung von Informationen beteiligt, also an der Unterdrückung von Informationen, die in diesem Moment wirklich nicht wichtig sind für deine individuelle Situation. Dann haben wir die sogenannten Assoziationskerne. Und hier geht es darum, dass diese Informationen integriert werden und mit deinen Erfahrungen abgeglichen werden. Du weißt, dass Erfahrungen für dein Nervensystem eine sehr wichtige Rolle spielen. Und hier wird sich quasi die Frage gestellt, ey, hatten wir diese Situation schon einmal? Und wie haben wir diese Situation gelöst? Weil das natürlich auch für die Prognose, die dein Gehirn trifft, einen echten Mehrwert haben kann, wenn du eine Situation schon mal gut gelöst hast oder einen passenden Lösungsweg gefunden hast. Das Gleiche ist natürlich auch, wenn du diese Situation schon mal hattest. Beispielsweise, du hast schon mal gegen jemanden gekämpft, der es leider geschafft hat, dich völlig aus dem Konzept zu bringen. Und du hast dann die Erfahrung gemacht, dass du verloren hast. Ist das natürlich auch was, was dein Gehirn abgespeichert hat, was aber nicht zwangsläufig heißen muss, dass du jetzt wieder verlierst, weil dein Gehirn ja diese Erfahrung gemacht hat, sondern hier geht es darum zu gucken, was habe ich denn eigentlich daraus gelernt und was muss ich anders machen, damit es beim nächsten Mal klappt. Das ist quasi wie bei kleinen Kindern, die Fahrradfahren lernen. Die fallen bei den ersten 3, 4 Malen hin, schürfen sich die Knie auf und irgendwann checkt das Nervensystem, wie es das Gleichgewicht so halten muss, dass das nicht passiert. Damit kann man es eigentlich wirklich gut vergleichen. Und dann gibt es noch unspezifische Thalamuskerne, die nicht wirklich eindeutig zuzuordnen sind, wo man aber sagen kann, dass sie in gewisse Bewusstseins- und Aufmerksamkeitsregulationsprozesse involviert sind. Aber wie gesagt, das ist alles noch sehr, sehr unspezifisch und da hat man halt noch nicht das Wissen wie bei den Relais- oder Assoziationskernen. Und wenn wir uns in einem professionellen Rahmen bewegen, angenommen, du kommst mit einem gewissen Bewegungsziel oder mit einem gewissen, ja, kann man sagen, Aufmerksamkeits-, Reaktions-, Wahrnehmungsziel zu mir, muss man natürlich im Rahmen einer Anamnese schauen, hey, gibt es Hinweise darauf, dass der Thalamus seinen Job nicht ordentlich macht? Und wie können wir jetzt beispielsweise erkennen, dass der Thalamus ein Teil unseres Problems ist? Natürlich durch den sogenannten Ausschlussprozess und eine vernünftige Anamnese, um nochmal auf das Thema Qualität und Professionalisierung zurückzukommen. Es kann niemand, der sich nicht ausführlich mit deiner Bewegungsgeschichte und mit dir als Mensch beschäftigt hat, zu 100% sicher sein, dass der Thalamus erstens ein Teil des Bewegungsproblems oder Wahrnehmungsproblems ist und zweitens muss das natürlich auch im Rahmen eines Assessments herausgearbeitet werden. Ne, das sind so die beiden ersten wichtigen Punkte, Ausschlussprozesse und Anamnese. Dann gibt es aber noch Hinweise, die im Gespräch noch in die Richtung deuten, dass ich als Neuroathletiktrainerin weiß, okay, da dürfen wir mal ein bisschen genauer hinschauen. Wenn du mir zum Beispiel sagst, dass du chronische Schmerzen hast, dass du wiederholte Gehirnerschütterung hast oder wiederholte Kopfverletzungen, dass du gewisse Ticks vielleicht auch hast, ne, ein Zucken oder irgendwie ständig mit den Beinen wackeln, ne, alles so in die Richtung wirklich Tick, Probleme beim motorischen Lernen. Oder Stimmungsschwankungen. Aber beim Punkt Stimmungsschwankungen, den würde ich jetzt nicht, wenn du mir sagst, so Stimmungsschwankungen, dann denke ich mir ja, jeder von uns hat vielleicht mal ein paar Stimmungsschwankungen. Und je nachdem, wie deine eigene Vita auch ist und ob du vielleicht auch schon mal mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen hattest oder vielleicht auch immer noch kämpfst, hängt es natürlich dann auch von anderen Faktoren noch ab. Ne? Ich würde mich jetzt auch nicht irgendwo hinstellen und sagen, ja, ich helfe dir bei deinen Stimmungsschwankungen. Aber es wäre ein Indiz dafür, dass der Thalamus etwas mehr Spotlight benötigt. Dann ist es in der Anamnese natürlich auch so, wenn die Aktivierung der niedriger liegenden Instanzen keine Wirkung gezeigt hat. Das kannst du dir so vorstellen, wir haben an deinem Hirnstamm gearbeitet, wir haben sehr, also alles, was sich anatomisch unter dem Thalamus befindet, ne, Kleinhirn, Hirnstamm, wir haben da rumgedoktort und irgendwie sind wir noch nicht ganz zu dem Ergebnis gekommen, was wir haben wollten, könnte es darauf schließen, dass wir quasi einen höheren Step nehmen müssen und schauen müssen, ist die Aktivierung oder das Training vom Thalamus der entscheidende Faktor. Und es gibt verschiedene Situationen, in denen es sinnvoll ist, mit dem Thalamus zu arbeiten. Wir sind ja jetzt hier in der Podcast-Folge primär mit dem Thema beschäftigt. Was kann ich machen, wenn der Gegner versucht, mich mit seinem Verhalten aus dem Konzept zu bringen? Und du als Athlet musst in der Lage sein, unwichtige Informationen auszublenden. Das heißt, du darfst das zwar sehen, was der andere macht, es darf aber für deine Verarbeitung von Bewegung und für Reaktion keine Rolle spielen. Dann hatte ich gerade angesprochen, dass auch chronische Schmerzen ein Faktor sind. Viele, viele Kampfsportler haben mit chronischen Schmerzen zu kämpfen und sehen das leider Gottes immer noch als normal für diesen Sport an. Natürlich machst du einen Sport, wo die Verletzungsgefahr und das Schmerzempfinden vielleicht auch etwas weiter ausgebreitet ist als jetzt bei einer Sportart, die nicht so kontaktfreudig ist, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem solltest du dich aus meiner persönlichen Perspektive nicht einfach damit zufrieden geben und sagen, ja, ich habe jetzt halt seit 3, 4, 5, 6 Monaten Schmerzen, das ist normal, ne? Weil das ist nicht normal und das ist auch kein normaler Zustand. Und Menschen bzw. Athleten mit chronischen Schmerzen haben häufig einen hypersensitiven Thalamus bei der Verarbeitung von afferenten Informationen. Das heißt, bei aufsteigenden Informationen, alles das, was quasi aus den, ich sag mal, alten Hirnstrukturen hoch in den Kortexbereich kommt. Efferent wäre quasi absteigend von oben nach unten und afferent ist quasi aufsteigend von unten nach oben. Da einhergehend ist auch der Faktor Rehabilitation ein wichtiger. Es wurden so viele Kampfsportler schon operiert, aber oder operiert, Physiotherapie, was nicht alles gemacht wird, aber häufig wird die vollständige sensorische Rehabilitation völlig außer Acht gelassen. Warum? Brechen, wollte ich schon sagen. Warum reißen so viele Kreuzbänder zweimal, dreimal, manchmal sogar viermal, natürlich häufiger im Frauenfußball als im Männerfußball? Und ja, ich verstehe die Debatte auch darum, dass man sagt, ne, Belastungssteuerung und zyklusbasiertes Training. Ich bin wirklich dabei, wenn wir sagen, wir müssen Richtung Fortschritt denken. Und ein Frauenkörper funktioniert nun mal anders als ein Männerkörper, was nicht unbedingt heißen muss, dass der eine besser oder der andere schlechter funktioniert. Er funktioniert aber einfach anders. Ich stelle mir aber trotzdem die Frage, wie es sein kann, dass Athletinnen auf Top-Niveau bei Weltklasse-Vereinen solche Bewegungserfahrungen 2, 3 und im schlimmsten Fall 4-mal machen müssen, wenn doch die Ausstattung und das Personal hoffentlich auf höchstem Niveau ausgebildet ist. Und ein Gedanke, den ich dazu habe, den ich jetzt einmal mit dir teilen möchte, den du auch natürlich auf den Kampfsport projizieren kannst, ist der, dass ich glaube, dass viele Dinge in einem sehr sicheren Rahmen getestet werden und die sensorischen Informationen von Fußballern in dem Fall, projiziere das, wie gesagt, gerne 1:1 auf den Kampfsport. Das kann man genauso auf die Kampfsportwelt quasi packen, dass nicht mal geschaut wird, ob das Nervensystem unter Druck und unter Belastung wirklich die gleiche Qualität an Informationen abrufen kann wie in einem sicheren Setting. Ich habe so viele Ideen, was man machen könnte und ne, pipapo, aber das sind alles Ideen, die will ich auch nicht in den Fußball bringen. Da sind schon zu viele Köche am Brei am Rumexperimentieren. Du kennst den Spruch, zu viele Köche verderben den Brei. Und meine Expertise ist der Kampfsport und ich werde dafür sorgen, dass solche Sachen viel qualitativ hochwertiger aufgearbeitet werden. Ich glaube nicht, dass sich irgendwer mal angeguckt hat, wie gut die Augen von Spielerinnen funktionieren, die jetzt gerade wieder im Training sind, ob die eine gute Nah- und Ferndistanz haben, wie gut das periphere Sehen ist und, und. Da gibt's so viele Faktoren, die Einfluss haben und die wichtig sind. Und wo ich noch nicht gesehen habe, wenn da auch irgendwelche Dokus gemacht werden, wo die Spielerinnen mal dahingehend getestet und trainiert werden. Ne? Also ist ja nicht so, als würde es das Wissen darum nicht geben. Nur irgendwie weiß ich nicht, ob da niemand ist, der diese Weitsicht mal mitbringt und sagt, ey, das könnte für uns ein spannender Ansatz sein. Aber häufig ist es ja auch in solchen Strukturen so, dass jeder denkt, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und alles das, was Neues machen wir nicht. Ne? Je nachdem, ob dann auch alte weiße Männerpolitik am Start ist. Es gibt so viele Faktoren, die Fortschritt in Deutschland wirklich verhindern. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber darüber wollen wir uns jetzt nicht weiter unterhalten. Wir kommen noch mal auf das Thema, ne, weswegen wir heute eigentlich hier sind, zurück. Der Gegner macht seine Finten und. Und wenn du jetzt die Erfahrung gesammelt hast, dass der Gegner es schafft, dich mit seinem Verhalten, wie auch immer das aussieht, aus dem Konzept zu bringen. Ich sag mal, das ist dir vielleicht in einem Kampf vorher schon mal passiert. Dann, und du erwartest, ne, wenn der Gegner das auf einmal macht und du bist nicht darauf vorbereitet, passiert häufig das, dass man quasi schon erwartet, dass die Situation genauso ausgeht wie die andere auch. Vielleicht hast du das schon mal in meinem Podcast gehört. Ich habe ja schon mal erzählt, dass das Gehirn sich basierend auf den Erwartungen den sensorischen Input sucht. Was wirklich sehr, sehr spannend ist. Das heißt, wenn ich eine gewisse Erwartungshaltung an eine Situation habe, in dem Fall, ey, das passiert nochmal und ich tappe irgendwie nochmal in die gleiche Falle und ich lasse mich verunsichern und ich kann meine Leistungsfähigkeit nicht voll abrufen, dann wird dein Gehirn genau den sensorischen Input suchen, den es braucht, um deine Annahme dementsprechend zu bestätigen. Und wenn der Thalamus unklare oder unspezifische Afferenzen, ne, also aufsteigende Informationen erhält und die Situation dadurch als unsicher oder vielleicht auch als gefährlich eingestuft wird, kommen sogenannte Neurotags in den Fokus. Und Neurotags sind Netzwerke aus Nervenzellen, die, wenn sie quasi zusammen agieren, einen bestimmten Output erzeugen. Das heißt, das sind Erinnerungen, das sind Schmerzen, das ist Bewegung. Das ist wie eine Art Heuristik deines zentralen Nervensystems. Und häufig sind diese Problematiken in Bewegung oder die Gedanken, die du hast, in keinem Verhältnis zu den Afferenzen, also zu den afferenten Informationen. Das ist sehr häufig bei Schmerzproblemen der Fall, wo Leute beispielsweise bei einer Bewegung brutale Schmerzen haben, bei der sie eigentlich keine Schmerzen haben müssten, beziehungsweise sollten, diese aber trotzdem als Schmerz wahrnehmen. Und wenn du dir diese Netzwerke aus Nervenzellen jetzt vorstellst, die dann zusammen aktiv werden und immer wieder beispielsweise eine Schockstarre erzeugen, ist es natürlich deine Verantwortung und deine Aufgabe oder dann auch mit meiner Aufgabe, wenn wir das zusammen machen, dass wir diese Neurotags jetzt rein oberflächlich gesprochen neu vernetzen, neu verknüpfen, neue Verbindungen schaffen, die quasi nicht die Annahme bestätigen, ey, wenn sich jetzt jemand wieder verhält wie so ein Waschlappen im Wind und sich total wild bewegt, dass ich dann in eine Schockstarre komme, vergesslich werde, unkonzentriert werde, unpräzise werde und, und. Und wie könntest du, damit wir jetzt auch langsam mal zum Ende der Podcast-Folge kommen, wie könntest du beispielsweise, ne, fette Ausrufezeichen, beispielsweise deinen Thalamus so trainieren, dass du diese zielgerichtete Aufmerksamkeit auch aufbringen kannst, wenn in deinem Umfeld Dinge passieren, auf die du nicht vorbereitet bist, was der Sport halt auch so mit sich bringt und die du in dem Fall diskriminieren musst, die du in dem Fall ignorieren musst, damit du bei dir selber bleiben kannst. Und eine Sache, die ich auch sehr gerne im Training mache, ist eine Trainingsumgebung zu schaffen, in der viel Stimuli ignoriert werden muss. Das kann man zum Beispiel über Zeitdruck machen. Das kann man machen über, hey, du hast nur so und so viele Versuche, um das und das zu machen, ne, um da wirklich so ein bisschen Leistungsdruck auch aufzubauen, das könnte man schon sagen, oder mit Geräuschen, mit Lichtern um dich herum dafür zu sorgen, dass sich dein Thalamus nicht darauf konzentriert, ey, wo blinken jetzt hier überall die Lichter und oh Gott, ich bin völlig überfordert, sondern es wirklich schafft, bei sich zu bleiben. Dann kann man beispielsweise mit Soundmapping und unterschiedlichen Tönen arbeiten. Das heißt, du musst immer nur einen bestimmten Ton im Raum zuordnen und alle anderen Töne aber ignorieren. Und das hört sich total easy peasy an, wo man denkt, ja, ich stelle mich einfach dahin und wenn der Ton kommt, dann zeige ich in die Richtung, wo ich den Ton höre. Wenn du selber mal in die Situation kommst, ich gönne es dir, ne, einfach weil es maximaler Fortschritt ist, mit diesem Trainingsansatz zu arbeiten, dann wirst du feststellen, dass das nicht ganz so einfach ist, wie sich das anhört. Eine weitere Sache könnte auch Hypoxie sein. Dein Thalamus ist in die Regulation von autonomen Funktionen involviert, also auch in deine Atmung. Das heißt, man könnte mit dem sogenannten Bag Breathing, also mit der Tütenatmung oder mit Air Hunger, mit der Luftnot quasi arbeiten. Das war auch der Vorschlag, den ich in meinem Instagram-Reel gemacht habe, wo ich gesagt habe, das sind zwei Möglichkeiten, wie man damit arbeiten kann, aber auch Störungen in Bewegung. Du machst beispielsweise Schattenboxen oder eine klassische Übung wie Kniebeuge-Ausfallschritte und ich mache beispielsweise ein Band an deinen Rumpf oder an deine Beine und fange an, dich zu stören. Das heißt, du nimmst diese Störung zwar wahr, aber darfst dieser Störung keine Bedeutung schenken. Das war auch eine Sache, die ich in meinem Instagram-Reel kommuniziert habe, die auch teilweise genutzt wird, wenn wir vom Kortex zum Kleinhirn wollen, über die Pons. Das ist ja schon wieder so ein bisschen weiter gestrickt. Dann arbeitet man häufig auch mit der sogenannten Perturbation, mit der Störung in Bewegung. Und das kann, wenn das ins neuronale Profil passt, auf vielen Ebenen wirklich maximalen Mehrwert schaffen. Und dann eine meiner Lieblingsübungen, die sogenannten Antisakkaden, also ein Signal wahrnehmen und etwas anderes tun. Vielleicht hast du das schon mal bei mir gesehen. Es ist aber auch jetzt nicht so präsent irgendwo auf Social Media oder so. Du stehst mir quasi gegenüber und ich habe so zwei Hasenohren. Und du guckst mich an und ich mache ein paar dieser Hasenohren runter und du musst mit den Augen zu den Hasenohren springen, die oben bleiben. Auch das hört sich im ersten Moment super easy an, ist aber gar nicht so einfach, wenn du den Impuls unterdrücken musst, zu dem Hasenohrenpaar zu springen, das gerade runtergegangen ist. Weil wenn sich irgendwo was bewegt, haben wir ja automatisch den Drang, dahin zu gucken, um einschätzen zu können, ey, ist das jetzt potenziell hier gefährlich für mich oder was passiert hier gerade? Und das zu unterdrücken, kann auch ein weiterer sehr hilfreicher Drill für den Thalamus sein. Und ich hoffe, ich habe dir heute wieder ein paar Golden Nuggets und ein paar Einblicke mit auf den Weg gegeben. Und ich habe mir in den letzten Tagen, ich mache mir ja immer so unfassbar viele Gedanken über alles, was so rund um Neuroathletik, Kampfsport, Integration, Themen, Pipapo ist. Und ich habe immer sehr viele Tabs in meinem Gehirn offen, was das angeht und gefühlt in jeder Situation im Leben eine neue Idee oder eine neue, irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, ey Leute, wacht bitte, Deutschland, wacht bitte auf. Ich weiß, wir sind den Staaten immer um 10 Jahre hinterher, wenn irgendwas ist. Aber es kann nicht sein, dass wir hier immer noch nicht verstehen, welches Potenzial dahinter steckt. Aber sei es drum, darüber will ich mich gar nicht aufregen jetzt. Darüber will ich gar nicht sprechen. Was ich dir am Ende noch mitgeben wollte, ist Folgendes. Nämlich, dass ich natürlich für mich als Neuroathletiktrainerin auch schauen muss, welche Leute will ich mir ins Boot holen und welche Leute nicht. Und da geht's auch so um den Bereich Positionierung, ne, Kampfsport, Positionierung, wen will ich damit erreichen, wen muss ich damit erreichen, wen darf ich damit erreichen. Und dann ist mir im Zuge von so ein paar Gedanken auch einer gekommen, wo ich gesagt habe, hey, genau das beschreibt mich, meine Arbeit und das beschreibt auch genau das, wo ich hin will. Und den habe ich auch direkt auf meine Webseite gepackt, weil jeder, der meine Startseite sieht, soll sich denken, okay, fuck, mit der will ich nicht zusammenarbeiten oder yeah, fuck, mit der will ich zusammenarbeiten. Weil ich mir gedacht habe, ey, ich brauche direkt einen Pitch, wo Leute genau wissen, was ich für einen Anspruch an mich, aber auch für einen Anspruch an die Kampfsportler habe, die auf mich zukommen. Und ja, meine Zielgruppe wird klein sein in dem Fall, aber meine Zielgruppe wird genau die sein, die auch mein Leben nachher sowas von erfüllen, weil ich mir gedacht habe, ich schreibe da wirklich mal das hin, was ich denke und kein, ich mache Neuroathletiktraining für Kampfsportler. Long story short, ich habe hingeschrieben, Mittelmaß ist nicht mein Anspruch und deiner sollte es auch nicht sein. Wenn du den Podcast hörst und du sagst, Mittelmäßigkeit ist völlig in Ordnung für dich und du ziehst dir hier immer nur ein paar Informationen raus, bin ich damit völlig fein. Dafür ist der Podcast da, ne? Der ist da, um aufzuklären, Perspektiven zu zeigen. Aber alles das, was sich nachher wirklich in Elite-Training zeigt, was sich in Zusammenarbeiten zeigt, werden Leute, die keinen Bock darauf haben, mittelmäßig zu sein. Und mittelmäßig ist keine Abwertung an der Stelle, sondern eine Entscheidung. Ich bin im BJJ, oder bin ich nicht mittelmäßig? Ich bin noch nicht mal mittelmäßig, ich bin schlecht. Und das weiß ich auch. Und ich könnte da was dran ändern. Ist das meine Priorität? Nein, das ist völlig in Ordnung für mich. Sehe ich eine Webseite, wo steht, wenn dein BJJ nicht mittelmäßig sein soll, dann bist du hier genau richtig, so platt ausgedrückt, dann ist das für mich völlig fein. Also fühlt euch davon nicht angegriffen, sondern fühlt euch eher davon motiviert, wenn ihr diejenigen seid, die sagen, Mittelmaß habe ich keinen Bock drauf, vor allen Dingen nicht für meine Kampfsportkarriere. Und dementsprechend, alle, die hier auch zuhören, erstmal danke für die Zeit, ne, weil ich heute auch wieder ein bisschen länger gelabert habe. Danke für die Zeit, danke für euer Commitment, danke für das Feedback, danke für die Bewertungen. Und danke, dass ihr jede verdammte Woche ein Teil von Nervenstark seid und euch hier Input zum Gehirn anhört, immer mit am Start seid, ich wirklich gutes Feedback von euch bekomme und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und wenn du für dich aber entscheidest, mehr aus dir herausholen zu wollen und sagst, ich kann mir das sehr gut mit Lara vorstellen, da findest du alle Infos zur Webseite Pipapo gleich unten in der Folgenbeschreibung. So, in diesem Sinne, ich muss ein Stück trinken. Mein Hals wird trocken. Siehste, es ging heute wieder länger als gedacht, aber es gab ein paar Dinge, die ich hier unbedingt nochmal mit dir teilen wollte. Wie gesagt, danke für deine Zeit. Danke, dass du heute wieder mit am Start bist. Denk nochmal an die Infos rund um das Seminar und um den Neuro Performance Day. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Freshie, ausgeschlafen hoffentlich. Und bis dahin, bleib nervenstark. Ganz viel Erfolg in deiner nächsten Woche, wann noch, oder in der laufenden Woche, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Und wir hören uns dann in 7 Tagen wieder. Mach's gut.